Wenn man lange genug sozusagen als Hirte in einer Gemeinde ist, dann erlebt man, wie Kinder geboren werden. Und wir segnen unsere Kinder für ihren Lebensweg und wir segnen sie, wenn die Schule beginnt und sie einen neuen Lebensabschnitt eben beginnen in der Schule. Und dann wundern wir uns, wie schnell sie wachsen und irgendwann mal sind sie erwachsen und heiraten. Und gestern, vor einer Woche, am 19. September, haben wir bei Wilfingen auf dem Eisighof Deborah und Jeremias Hochzeit gefeiert. Und es war ein wunderschönes Fest. Und danke an dieser Stelle an alle, die auch sich durch die Gebetsanliegen der Woche ermutigt haben lassen, für diese Hochzeit zu beten. Wir haben lange dafür gebetet, dass Gott Gnade schenkt, dass sie stattfinden kann und dass das Wetter gut ist. Weil es ist gar nicht so einfach, heute in dieser Zeit Hochzeiten zu planen und zu feiern. Eigentlich hätte die Hochzeit von Debbie und Jere schon am 2. Mai stattfinden sollen, aber dann kam Corona und der Lockdown. Das Fest, das lange vorher schon geplant war, musste verschoben und neu geplant werden. Aber auch dieses Mal musste das Paar noch einen Stresstest überstehen, denn ganz kurzfristig, am Freitagabend, hatte das Küchenteam abgesagt. Ein neues Küchenteam musste über Nacht sozusagen organisiert werden. Wer kennt solche Situationen heute nicht? Da plant man wochenlang ein Event, ein Fest, eine Jubiläumsfeier, einen runden Geburtstag oder auch eine Reise, einen Urlaub. Man freut sich darauf, man lebt darauf zu und dann kommt irgendetwas dazwischen, etwas, was die Freude dämpft. Jemand wird krank oder das Auto geht kaputt oder ein Virus dreht die Welt auf den Kopf. Das Küchenteam sagt kurzfristig ab. Trotz sorgfältiger Planung kann so vieles schiefgehen. Nun, bezüglich der Hochzeit von Debbie und Jere können wir rückblickend wirklich nur dankbar sein und uns freuen, wie Gott dann Gnade geschenkt hat. Und es hat wirklich alles an dem Tag gepasst. Angefangen von dem Wetter. Was war das für ein traumhaftes Wetter gestern vor einer Woche? Hätten Sie eine Woche später geheiratet, also wie gestern, da oben bei 5 Grad. Und die Hochzeit, die hat Open Air stattgefunden, ja? Und es gab keinen Plan B. Also Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Und es konnte tatsächlich kurzfristig auch noch ein Küchenteam organisiert werden. Und es war ein gelungenes Freudenfest. Letztlich ohne Pannen und Peinlichkeiten. Ich möchte euch heute einladen, in dieser Botschaft auch über eine Hochzeit nachzudenken, von der wir in der Bibel lesen, allerdings verlief die nicht ohne Pannen und Peinlichkeiten. Wer von euch könnte mir sagen, an welche Hochzeit ich hier denke? Das ist eine ganz einfache Frage. Ah! Ihr seid einfach bibelkundig. Aber weiß auch jemand, wo wir von dieser Hochzeit lesen, in welchem Evangelium davon berichtet wird? Johannes, genau, im Johannesevangelium. Lass uns den Text lesen und einfach ein bisschen eintauchen in diese Geschichte. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu nahm daran teil. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch sagt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge jetzt mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und er sprach zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein ein und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast es gerade umgekehrt gemacht. Du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Nun, eine Hochzeit ist immer eine Gemeinschaft der Freude. Und wenn ich das so lese, hier diese Geschichte, dann freue ich mich schon auf die nächste Hochzeit, die hoffentlich in einem weniger als einem Monat stattfinden kann. Das wird für mich auch eine ganz besondere Hochzeit, denn da heiratet nämlich meine erstgeborene Tochter, meinen lieben Schwiegersohn. Lasst uns aber in diese Geschichte ein bisschen eintauchen, darüber nachsinnen, was damals auf dieser Hochzeit zu Kanaan geschah und wie es dazu kam, dass gerade Hochzeitswein, der gute Wein, ja, zum Zeichen wurde. Übrigens, ein Zeichen ist ein unvorhersehbares Wunder, durch das die Macht Gottes gezeigt wird. Aber es verweist auch darüber hinaus auf eine tiefere, göttlichere Realität, die eigentlich nur mit den Augen des Glaubens wahrgenommen werden kann. Für den, der mit den Augen des Herzens sieht, ist ein Wunder wie so ein Fenster, durch das man hindurchsehen kann und man erkennt etwas von Gottes Macht und von seiner Herrlichkeit. Man sieht, was Gott tun kann. Schauen wir uns also genauer an, dieses erste große Zeichen, das Jesus damals auf einer Hochzeit getan hat. Was geschah damals also in Kanaan? Johannes, der ein Augenzeuge dieses Wunders war, er sagt uns, dass am dritten Tag nach dem zuletzt berichteten Ereignissen diese Hochzeit stattfand. Und das letzte Ereignis, von dem wir vorher lesen, war die Berufung des Nathanael und des Philippus. Nathanael kam von Kana aus Galiläa, so lesen wir im Johannesevangelium, und so können wir davon ausgehen, dass sich Jesus ein paar Tage hier in dieser Gegend aufgehalten hat. Die meisten Archäologen sind sich einig, dass Kana aus Galiläa circa 14 Kilometer nördlich von Nazareth lag. Und wenn ich mich richtig erinnere an unsere Israelreise, sind wir sogar da durchgefahren. Da findet also diese Hochzeit statt, eine jüdische Hochzeit zur Zeit Jesu, war einfach etwas ganz Besonderes. Überhaupt galt die Hochzeit schon im Alten Testament als ein Höhepunkt des Lebens. Und ich hoffe, dass alle, die mal geheiratet haben, das auch so in Erinnerung haben. Übrigens, es gibt einige tolle Stellen über Hochzeiten in der Bibel, auch im Alten Testament. Lohnt sich mal nachzuschlagen in einer Konkordanz und zu lesen, was das Wort Gottes über Hochzeiten sagt. Wahrscheinlich gerade, weil die Hochzeit der Inbegriff höchster Freude war, wird sie oft im Alten Testament auch als Bild gebraucht, um den Bund zwischen Gott und Israel zu beschreiben. Eine jüdische Hochzeit zur Zeit Jesu konnte eine ganze Woche dauern. Also das, Tabea, weiß ich nicht, ob du das überstanden hättest. Eine ganze Woche Hochzeit feiern und planen vor allem, ja? Und ich weiß auch nicht, ob wir das packen würden. Aber war damals anders, ne? Das Fest, es begann am Abend des ersten Festtages, wenn der Bräutigam die Braut abholte und ins Hochzeitshaus brachte, meistens geleitet von den Brautjungfern, die trugen dann diese Fackeln in diesem Hochzeitszug und dann ging das Fest los. Und es wurde gesungen und es wurde getanzt und festlich gegessen und auch getrunken. Das ganze Dorf war eingeladen und natürlich auch die Verwandten. Und die Leute kamen einfach zu dem Brautpaar, um im Mazeltoff gutes Glück, wir würden sagen viel Glück, zu wünschen. Und Johannes berichtet uns hier, dass auch Maria, die Mutter Jesu, dieser Hochzeit teilnahm. Vielleicht war sie auch mit den Brautleuten verwandt oder befreundet, wir wissen es nicht genau. Auffallend ist, dass Josef, der Mann von Maria, nicht erwähnt wird, was vermuten lässt, dass er vielleicht schon verstorben war. Auch Jesus war auf diese Hochzeit eingeladen, vielleicht gerade wegen der verwandtschaftlichen Beziehung hier zu dem Brautpaar. Und weil er ein Rabbi war, wie man ihn damals schon betrachtete, war es ganz normal, dass auch seine Jünger mit dabei waren. Aus Kapitel 1 entnehmen wir, dass es sich zu dem Zeit wohl um diese fünf Jüngern nur handelte: Andreas, Petrus, Philippus, Nathanael und Johannes. Das Freudenfest in Kana ist voll im Gange, aber dann passiert etwas ganz Peinliches. Also, auch hier wieder die Bestätigung, es gibt kein Hochzeitsfest ohne Stress. Der Wein ist alle. Hochzeit ohne Wein konnte man sich damals nicht vorstellen. Der Wein war damals für die Hochzeit wie für uns die Geschenke an Weihnachten. Oder wie die Fans für die Bundesliga, was weiß ich, wie man das noch vergleichen kann. Das gehörte einfach zusammen. Ohne Wein verdampft die Freude und eine Hochzeit ohne Freude ist keine Hochzeit. Allerdings muss man auch sagen, dass damals im Altertum dieser Wein oft auch mit Wasser verdünnt wurde. Man hat ihn sozusagen gemischt und oft auch als Durststiller getrunken. War das Wasser auch gleich desinfiziert ein bisschen, was weiß ich. Auf jeden Fall war das eine große Panne, wenn der Wein ausging. Vor allem wäre es auch eine Blamage für den Bräutigam gewesen, denn er trug ja die finanzielle Verantwortung für das Fest. Was das, also gerade diese Panne, diese Peinlichkeit für eine Schamkultur bedeutet, das können wir uns heute vielleicht gar nicht so richtig mir vorstellen. Das war schon ganz schön peinlich. Und Maria, die muss etwas von der Aufregung mitbekommen haben und sie kommt zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Tu was! Was genau sie von Jesus erwartete, darüber haben die Bibelausleger viel spekuliert. Viele sind der Meinung, dass seine Mutter hier wirklich erwartete, dass Jesus durch dieses Wunder sich schon als der Messias ausweist. Andere sind sich nicht so sicher, ob sie wirklich schon so weit dachte, ist auch nicht so wichtig. Wie dem auch sei, ich denke, diese Aussage macht klar, Maria wusste, dass sie sich auf Jesu Findigkeit, seine Geschicklichkeit verlassen kann. Sie wusste, der kann was und der hat was. Der hat was und der kann was, was andere nicht können. Er ist anders, ist einzigartig. Aber Jesus, der muss seine Mutter etwas bremsen. Er sagt zu ihr, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die wörtliche Übersetzung klingt noch etwas härter. Frau, was habe ich mit dir zu tun? So liest man in den älteren Übersetzungen. Ich denke, die NGU, die fängt das hier gut auf, denn Jesus war nicht unhöflich, als er seiner Mutter sagte, Frau, oder Luther ganz alt, Weib. Ja? Ganz im Gegenteil, das war sogar in jener Kultur eine respektvolle Art, eine Frau anzureden. Und doch wird durch die Art, wie er seine Mutter hier anspricht, eine gewisse Distanz vermittelt. Damit wird deutlich, Jesus handelt unabhängig von Menschen. Auch von Menschen, die ihm nahe standen. Der Theologe Gerhard Mayer bringt das sehr gut in seinem Kommentar zum Ausdruck. Er schreibt, ein von Menschen gesteuerter Messias wäre kein Christus mehr, sondern ein Antichristus. Das Richtige zur falschen Zeit getan ist ebenso ein Verstoß gegen den Willen des Vaters wie das Falsche zur rechten Zeit getan. Und so muss Jesus hier seine Mutter, die es bestimmt gut meinte, erstmals zurückpfeifen. Das ist schon interessant, wie das Evangelium Maria nicht als eine makellose Frau beschreibt, sondern als jemand, der in dieser Situation, naja, soll man sagen, Jesus direkt gefährlich werden konnte, irgendetwas unabhängig vom Vater zu tun? Jesus muss seine Mutter zurechtweisen. Man liest das und wieder reflektiert diese Wahrheit durch. Der Messias, er ist der Gottmensch. Er weiß alles. Er lebt einfach nach dem göttlichen Plan. Und er ist kein zahmer Löwe. Er brüllt, wann und wo er will. Aber ich denke, wir sollten ja nicht nur in Maria die Person sehen, die Jesus hier, naja, irgendwie anschubsen will, etwas zu tun, was nach ihrem menschlichen Timing richtig war, vielleicht unabhängig vom Vater zu handeln, sondern ich denke, wir sollten auch sehen, wie sie hier beispielhaft den Gehorsam des Glaubens verkörpert. Denn sie gibt Jesus Recht und sie fügt sich dem Zeitplan Gottes. Sie sagt zu den Diakonoi, zu diesen Dienern, tut, was immer er euch sagt. Und dann haben wir gelesen, wie Jesus die Diener anweist, diese 6 großen steinernen Wasserklüge, die für diese zeremoniellen Waschungen genutzt wurden, bis zum Rand mit Wasser zu füllen. Seine Stunde ist jetzt gekommen. Er ergreift die Initiative. Er spricht. Und dann passiert das Wunder. Das Wasser wurde zu Wein. Und als der Speisemeister den Wein kostet, versteht er die Welt nicht mehr. Denn der gute Wein, der wird bei uns Menschen nicht zum Schluss serviert. Der letzte Satz in diesem Abschnitt ist der sogenannte Schlüsselsatz. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und wir werden hier aufgefordert, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Das Auge des Glaubens sieht über das Wunder hinaus. Es freut sich nicht nur an dem tollen Wein, der mundet. Es sieht auch nicht nur den Machterweis, sondern es sieht auch, was das Wunder offenbart. Es sieht die tiefere, göttlichere Wirklichkeit. Also als zweites, was bedeutet dieses Zeichen oder was könnte es für uns heute bedeuten? Darüber wollen wir noch ein bisschen nachdenken. Der Apostel Johannes sagt uns in Vers 6, dass diese 6 steinernen Gefäße Wasserkrüge waren, die benutzt wurden für zeremonielle Waschungen. Was denkt ihr? Warum sagt er uns das? Nun, ich denke, dass er solche Informationen nicht nur aufgeschrieben hat, weil er ein genauer Beobachter war, ein guter Journalist sozusagen und wahrheitsgetreu alles, was geschehen ist, an dem Tag hier weitergibt. Ich denke, dass auch der Heilige Geist ihn so inspiriert hat, uns diese Details aufzuschreiben. Deshalb gehöre ich eben zu denen, die der Meinung sind, man soll das Wort Gottes immer genau lesen. Nicht nur oberflächlich, weil jedes Wort hat seine Bedeutung. Und ich denke, der Heilige Geist, er will uns durch diese Informationen etwas Wichtiges mitteilen. Das Wasser in diesen steinernen Wasserkrügen war nicht nur da aus hygienischen Gründen, damit sich die Hochzeitsgäste vor dem Essen eben die Hände waschen. Es wurde nach dem Gesetz gebraucht, um Menschen und Dinge zeremoniell zu reinigen, um sie sozusagen annehmbar zu machen vor Gott. Und dann kommt Jesus und er verwandelt das Wasser der Reinigung in Wein der Freude. Ewige Freude. Und deshalb glaube ich, dass hier die Freude des neuen Lebens in Christus auch durch dieses Zeichen hier veranschaulicht wird. Die Augen des Glaubens, sie sehen über den Wein hinaus, dieses tiefere Geheimnis. Das kann man vergleichen, wenn wir an Weihnachten in den Weihnachtsgeschenken nicht nur den materiellen Wert sehen, sondern eben den Ausdruck der Liebe, der dahinter steht. Durch dieses Wunder, glaube ich, zeigt Jesus, dass die alte Ordnung, der alte Bund hier symbolisiert durch diese steinernen Wasserkrüge, die für die zeremoniellen Waschungen benutzt wurden, umgewandelt wurde in die neue Ordnung, die neue Welt des neuen Bundes. Das Weinwunder von Kana ist also ein Zeichen für das Wunder der Neuschöpfung. Durch Jesus ist etwas Neues angebrochen. Unsere Reinheit kommt nicht durch das Wasser, das man äußerlich anwendet, sondern rein und neu und froh wird man, wenn man von dem guten Hochzeitswein trinkt, den Jesus uns anbietet. Jesus verwandelt nicht nur ein wenig Wasser in Wein, hier ein Glas und dort ein Glas, nein, sondern er tut das reichlich, in Fülle. In unsere Maßeinheit umgewandelt, fasst er einen Krug zwischen 80 und 120 Liter, also wir können uns das ausrechnen, wie viel Wein plötzlich da war, Wein in Fülle. Und das alles aus dem besten Jahrgang, ja, also, keine Ahnung, ich hätte gerne einen Schluck von dem Wein gehabt oder auch ein ganzes Gläschen. In einer einzigartigen Weise veranschaulicht dieses Wunder, Jesus bringt eine Fülle des neuen Lebens. Das, was er später in Johannes 10, Vers 10 in Worte fasst, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollten, das war damals in Kanaan schon greifbar geworden. Und der Wein, er steht auch für die Freude, die dieses Zeitalter der Gnade, des neuen Bundes kennzeichnen soll. Freude in Fülle. Sollte eigentlich jeden Menschen auszeichnen, die Jesus kennen, die in Jesus sind und aus Jesus leben. Meine Lieben, von diesem Wein der Freude, da möchte ich einfach viel mehr haben. Ich gebe es ja ehrlich zu, oft laufe ich einfach rum, als hätte ich gerade den Essig der Trübsal getrunken. Es ist einfach so. Es gibt Tage da, gerade zur Zeit da, da bin ich gerade so drauf, als hätte ich den Essig der Trübsal getrunken. Deshalb predige ich diese Predigt mir, wohlgemerkt. Wie eigentlich jede Predigt, aber diesmal brauche ich es, wirklich. Aber wir müssen uns das immer wieder selbst predigen. Wenn wir diesen sauren Geschmack im Mund haben. Das Wunder ist geschehen. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. In ihm haben wir das Leben und dieses Leben wird in das ewige Leben mit Gott hineinmünden. Die Freude, die wir jetzt haben, wird zur ewigen Freude. Ich musste denken, wenn wir hier jeden Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern, dann sollte das immer so wie so ein kleiner Vorgeschmack sein. So ein kleines Schlückchen auf das große, freudige Hochzeitsfest, das wir einmal in der Ewigkeit feiern werden. Denn die Ewigkeit, sie wird eigentlich ein einziges Freudenfest sein. Wir werden dort die Hochzeit des Lammes feiern. Die schönste, vollkommenste, perfekte Hochzeit. Die steht uns noch bevor. Wir versammeln uns also hier als Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, um uns an Gott, an dem, was er getan hat und wie er uns auch gegenseitig geschenkt hat, uns auch an dieser Wahrheit zu erfreuen. Denn der Mann hat es anklingen lassen in seiner Anmoderation, so unterschiedlich und schwierig wir auch manchmal sind. Wir sind auch ein Geschenk füreinander. Lassen wir uns also durch den Feind nicht ablenken von dieser Fülle des neuen Lebens, das wir in Jesus haben. Ich denke, der Gegenspieler Gottes, er hat wirklich ein vitales Interesse, ein großes Interesse, uns diese Wahrheiten immer wieder zu vernebeln, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Und er versucht das zu tun durch Sorgen und durch die sichtbaren Dinge und durch schlechte Nachrichten, durch Probleme, durch zwischenmenschliche Konflikte, durch Gesetzlichkeit, auch durch unser Versagen. Er will uns immer wieder die Freude rauben. Aber, meine Lieben, ich möchte uns ermutigen, dass wir jeden Tag neu uns an dieser Wahrheit erfreuen. Unsere neue Reinheit, sie wurde uns geschenkt. Unsere neue Identität haben wir in Christus. Wir sind in Christus geborgen. Und wir wollen uns an dem Geschenk des Evangeliums, an dem Geschenk des neuen Lebens, am Geschenk des neuen Bundes, an diesem neuen Wein immer wieder freuen. Das können wir nur, wenn wir uns im Grunde das täglich immer wieder an jedem Morgen neu bewusst machen. Dieser Tag, diese Stunde bietet im Grunde die Gelegenheit, die Freude zu wählen. Der Psalmist sagt im Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm erfreuen. Und ich lese das und denke, ja, er sagt nicht gestern, ja, das war Sonntag. Da war ich glücklich, weil da war ich im Gottesdienst. Nein, er sagt auch nicht, morgen wird der Tag sein, an dem du dich dann freuen kannst und freuen sollst. Bis dann werde ich irgendwie die Zeit überbrücken und es aushalten. Nein, dieser heutige Tag mit all seinen Unzulänglichkeiten, eigentlich ist er ein Freudentag, ein Geschenk. Und ich muss mich immer wieder neu entscheiden, ob ich von diesem Wein der Freude oder vom Essig der Trübsal trinke oder nicht. Heute ist der Tag, den Gott gemacht hat und an dem ich als sein erlöstes Kind die Freude, die er eigentlich in mich hineingelegt hat, freisetzen will. Wenn wir Freude in Christus erleben wollen, dann muss es heute sein. Das Kanawunder ist also ein Zeichen für die Freude des neuen Lebens in Christus. Aber es ist auch ein Zeichen, und das ist das Zweite, was ich noch unterstreichen möchte, dass die einzigartige Vollmacht und Herrlichkeit und Schönheit, wie wir vorhin gesungen haben, unseres Herrn Jesus veranschaulicht. Jesus erwies sich durch das Weinwunder als ein Mann mit übermenschliche Vollmacht. Und im Grunde war dieses erste Zeichen, denn es ist das erste Zeichen, das uns in der Schrift, oder das erste Wunder, das uns in der Schrift berichtet wird. Deshalb kennen auch die meisten Leute dieses Wunder oder diese Geschichte. Das Wunder der Wein, Wasser in Weinverwandlung, ja. Aber im Grunde ist dieses erste Wunder, dieses erste Zeichen ein erster Wegweiser, um ihn als Messias, den Gottessohn, zu erkennen. Im Alten Testament wurde Wein schon als Zeichen der messianischen Heilszeit verstanden. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 25, Vers 6, der Herr Zebaoth wird ein Mahl von reinem Wein machen. Durch das Wunder hatte Jesus gezeigt, wer er ist. Wir sehen also bildlich gesprochen mit den Augen des Glaubens auf die Oberfläche dieses Weins und wir sehen nicht unser Bild, das sich darin widerspiegelt, sondern das Bild Jesu. Wir sehen seine Herrlichkeit. Wir sehen, wer er wirklich ist. Und er ist nicht nur der, der uns viel Freude bringt, Sinn, Erfüllung, Freude in diesem und auch im nächsten Leben, sondern er selbst ist die Freude. Alles menschliche Verlangen, ja unsere tiefste Sehnsucht, wird nur in Jesus erfüllt. Er ist die Freude in Person. C.S. Lewis beschreibt seine Bekehrung mit dem einfachen Satz, überrascht von Freude. So heißt übrigens auch eines seiner Bücher. Und er schreibt, als er Christ wurde, da erkannte er plötzlich, dass die Freude, nach der er sich sein ganzes Leben gesehnt hat, in einer Person zu finden ist. In Jesus Christus. David, er drückt das im Psalm 16, Vers 2 so aus: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück oder Freude für mich außer dir. Mit anderen Worten, Herr, du bist meine höchste Freude. Du bist mein größter Schatz. Es gibt nichts, was mir wichtiger letztlich ist als deine Person. Und ich wünsche mir, dass wir das auch wirklich sagen können von ganzem Herzen, weil du mein Herr bist, weil ich dich erfahren habe, weil ich von diesem Wein der Freude trinken durfte, weil du alles neu gemacht hast, mein ganzes Leben, ja, weil ich dein geliebtes Kind bin, kann ich jetzt bekennen, es gibt nichts, was mir mehr wert ist, was mich noch mehr glücklicher macht und größere Freude bringt als du selbst. Diese Freude, dieses Glück, das kann nur aus einem Herzen fließen, das Jesu einzigartige Herrlichkeit in seinem Wort sieht und diese Freude letztlich im Leben erfahren hat, empfunden hat. Und ich wünsche uns, dass wir auch in die neue Woche gehen und uns bewusst dieser Freude hingeben. Was wir in Jesus haben, wer er für uns ist. Wir müssen nicht länger suchen. Der Hochzeitswein, er steht auf dem Tisch. Weil Jesus einfach unser Herr geworden ist. Er ist an unserer Stelle gestorben und er ist auferstanden. Er hat alle unsere Sünden vergeben. Deshalb sind wir rein. Und Gott sieht uns in Christus. Paulus sagt das den Kolossern in einem Satz, das finde ich so genial, diese Aussage. Lass das mal einfach, ja, wie so ein herrliches Tiramisu zergehen auf eurer Zunge, diese Wahrheit, hat der Emmy gestern für uns Bauarbeiter gemacht, ein gutes Tiramisu. Kostet das mal, lasst diesen Vers eindringen und schmeckt ihn und denkt darüber nach, was das bedeutet. Unser Leben, so schreibt der Paulus, Kolosser 3, Vers 3, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Freuen wir uns darüber und strahlen wir etwas von dieser Freude des neuen Lebens hinaus in dieser Welt. Und von diesem Wein der Freunde sollte auch etwas weitergereicht werden. Den wollen wir nicht nur für uns in unserem Keller verstecken. Den Menschen, die immer noch auf der Suche nach ihrem Lebensglück sind, die sollten etwas von dieser Freude an uns sehen. Das ist übrigens unser Auftrag in dieser Welt. Und ich will nicht wissen, wie viel Schaden freudlose Christen der Sache Christi zufügen. Wie oft haben Menschen ein falsches Bild von Gott bekommen, weil sie ihm eben den mürrischen, sauren, defensiven und müden Geist der Menschen zugeschrieben haben, die sich als seine Nachfolger bezeichnen. Und ich bin sicher, der Feind, er will das, dass wir freudlos und griesgrämig sind. Denn er ist ein freudloses Wesen und er wird es auch bleiben in aller Ewigkeit. Wir sind also aufgefordert, hier durch die Heilige Schrift uns zu freuen an Jesus und dem neuen Leben, das er uns in Fülle geschenkt hat und dass wir auch etwas von dieser Freude, die wir in Jesus haben, auch in dieser Woche in unserem Umfeld ausstrahlen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. In einem Kinderlied, da singen wir immer wieder, Freude steckt an. Freude tut gut. Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Möge Gott es schenken, dass unsere Freude ansteckend und guttuend und mutbringend wird, denn wir gehören zu denen, die überrascht wurden von Freude. Lass uns beten. Lieber Jesus, wir schauen in das Evangelium und wir können immer wieder nur staunen über deine Schönheit, über deine Herrlichkeit und gerade dieses erste Zeichen, dieses Wunder, das du damals in Kanaan getan hast. Wir haben diese Geschichte alle gekannt und kennen sie schon seit lange. Sie zeigt uns, wie herrlich du bist, wie groß du bist, einzigartig und wie deine Herrlichkeit, das Neue, das du gebracht hast und geschaffen hast, hervorleuchtet. Und danke, dass wir von diesem neuen Wein der Freude getrunken haben. Und Herr, dass du unsere höchste Freude bist. Denn kein Mensch und kein Erfolg und kein Ansehen und nichts kann uns letztlich unsere tiefste Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben, stillen als nur du. Und so danken wir dir, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist. Und wir beten, dass die Menschen, die alle noch irgendwo suchen, sozusagen nach dem letzten Kick, nach dem besten Tropfen Wein, Herr, dass sie diesen wahren Wein der Freude, den du selber bist, finden und erleben. Und wenn wir als Menschen, die deine Kinder sind, wenn du uns gebrauchen wirst, um das auszustrahlen, diese Botschaft weiterzusagen, dann erfüll uns immer wieder mit deiner Kraft, dass wir das tun, mit Freimut und mit Freudigkeit, weil du hast uns beauftragt, deine Botschaft der Freude zu sein in dieser Welt. Und wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Die Menschen sind verunsichert. Es gibt Spaltungen und Spannungen und wir wissen nicht, wie sich die Welt politisch entwickeln wird. Aber du bleibst der Gleiche. Und das, was wir in dir haben, diese Freude in dir, kann uns niemand nehmen. Und egal, was noch passiert, wir wissen, dass dein Kommen nahe ist, so wie wir das auch gesungen haben. Und dann wird das große Hochzeitsfest beginnen. Auf diesen Tag freuen wir uns auch. Es kann uns im Grunde nichts mehr passieren. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Ziel. Jesus Christus, unser Herr und Heiland und König. Dir allein die Ehre. Amen.